Willkommen zum Kongress, Bewusstkongress 2025. Und dieses Jahr geht es darum, sein Seelenbewusstsein wieder zu erinnern und seine Multidimensionalität zu leben. Und ich bin sehr glücklich, ein weiteres Gespräch mit Robin Kaiser führen zu können. Und ja, vielen Dank, dass wir hier wieder zusammenkommen durften. Und erstmal ein herzliches Willkommen an dich, lieber Robin.
Danke, danke dir für die Einladung.
Ja, wir haben ja gerade schon ein kurzes Vorgespräch gehabt und sind ganz schnell auch darauf gekommen, was eigentlich momentan so im Feld liegt und gerne raus möchte, auch in die Welt, ins ja, Kollektivbewusstsein sozusagen. Und du bist ja auch ja in der Zielgruppe bekannt und beliebt als Brückenbauer zwischen den Welten, als jemand, der Botschaften aus dem Kosmos bringt und auch ein großer Inspirationsgeber ist für die Menschen, die sich dafür entschieden haben, der diesen Aufstiegsprozess mit der Erde zu machen und auch sowas wie ein Bewusstsein für eine neue Erde zu bringen und die Liebe zu leben, also die Liebe in die Welt zu bringen. Und so wie ich es selber auch immer wieder spüre, gerade wenn man sich auf so einem Weg des Dienens begeben hat oder des sich Öffnens für ein neues Bewusstsein, dass man dann auch immer weiter ja, immer wahrnehmbarer wird für die Welt, für sich selber und das auch eine große Herausforderung bedeutet, weil man dann plötzlich alles, was ist, so viel mehr spüren kann und eine Idee davon bekommt, was es bedeutet, mit allem verbunden zu sein und damit auch wirklich diesen kollektiven Schmerzkörper zu spüren, viel stärker zu spüren. Und das ist ein Thema, damit würde ich gerne starten. Wie empfindest du das? Wie kann diesen Menschen geholfen werden, die merken, ich möchte auf der einen Seite hier mich wirklich verkörpern und auf der anderen Seite begegne ich täglichen Herausforderungen dadurch, umso mehr ich mein Bewusstsein für diese Welt öffne.
Ja, wenn wir den spirituellen Weg sehr konsequent gehen, dann kann es sein, dass nicht nur die angenehmen, schönen Dinge sich ausdehnen in unserem Leben. Der spirituelle Weg, solange wir noch nicht am Ziel angekommen sind, ist immer zweifacher Natur. Das heißt, wir können nicht nur die Wahrnehmung erweitern und verfeinern für die angenehmen Empfindungen. Immer dann, wenn wir unsere Sensitivität erhöhen, erhöhen wir natürlich auch die Sensitivität für schwierige Frequenzen. Und das macht den Weg der Bewusstwerdung so schwer, weil es eben ein stärkeres Bewusstwerden der großen Unordnung auf diesem Planeten ist. Das Chaos, die schwierigen Frequenzen, die herunterziehenden Frequenzen waren vorher überhaupt nicht so präsent, nicht so wahrnehmbar. Doch in dem Moment, wo wir unser Bewusstsein erweitern, die Wahrnehmung verfeinern, kriegen wir natürlich all das erst mit, was vorher subliminar, das heißt unter unserer Wahrnehmungsschwelle gewirkt hat. Und auf der einen Seite stellt das natürlich das Befreiungspotenzial dar, wenn wir es dann wahrnehmen können. Auf der anderen Seite ist es nicht sonderlich bequem und angenehm, so viel wahrzunehmen aus dem kollektiven Bewusstseinsfeld, so viel wahrzunehmen aus dem kollektiven Schmerzkörper beispielsweise. All das verstärkt sich auch mit der Sensitivität unseres Bewusstseins. Und deswegen dürfen wir, wenn wir uns da auf dem Weg begeben, wirklich immer auch gewahr haben, dieser Weg muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir sehr schnell frei werden von unseren Problemen. Bewusstheit in einer solchen Welt, und ich drücke es bewusst auf einer gewissen Ebene aus, das ist nicht die höchste Ebene, aber Bewusstheit in dieser Welt zu haben, ist auf vielerlei Arten und Weisen sehr unangenehm. Es ist keine angenehme Erfahrung, mit sehr offenen Sinnen durch diese Welt zu gehen. Angenehmer ist es im getrennten Bewusstsein, abgestumpft, verschlossen. Das ist für die meisten Menschen der angenehmere Zugang, sich durch sein Leben zu bewegen. Ob das das ist, wer wir eigentlich sind, ob das unser Potenzial ausschöpfen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber erst einmal gewahr zu haben, dass das Trennungsbewusstsein eine gewisse Funktion hat, und wenn diese Funktion wegfällt und wir anfangen, so viel zu spüren, dass das einfach auch mit ganz vielen Herausforderungen einhergeht.
Ja, du sagst es. Also, unser letztes Gespräch ging ja darüber, dass wir loslassen dürfen von diesem Ego-Ich. Also wirklich sich in so einen, Zustand des Seins zu begeben, also into the void zu gehen. Und da ist es ja auch ganz schön beschrieben, dass man da einfach sich dem Leben hingeben darf und dass solange man noch was will, also egal auf welcher Ebene, man irgendwo immer noch leidet, also an diesen kollektiven Schmerzkörper angeschlossen ist auch. Also nicht nur jetzt mit der Öffnung des Bewusstseins, sondern dass es auch für die Menschen, die sagen, ich habe das irgendwo verstanden, immer wieder eine neue Herausforderung ist, sich wirklich von diesem Trigger auch zu lösen, von diesen Ego-Anhaftungen und es zu erkennen, was ist denn mein wahres Ich? Also dieses Ich, was sich immer gleich anfühlt, egal ob man 3 Jahre oder 84 ist und was auch überirdisch und über das alles hinausgeht. Würdest du das mal mit deinen Worten beschreiben? Was diesen Zusammenhang, dieses Erkennen von diesem kleinen Selbst, von diesem Ego-Selbst zu dem wahren Ich und was ist denn dieses wahre Ich? Das ist ja nicht die Seele, sondern das ist ja ein verbunden mit der Seele. Aber wie würdest du das beschreiben mit deinen Worten?
Ich nenne das wahre Selbst meistens die heilige Individualität. Das ist eine ganz eigene Schwingungssignatur, die es nur einmal im Kosmos gibt, die durch dich ausgedrückt wird. Und das ist etwas, was in der Seele hinterlegt ist. Die Seele ist aber mehr als die heilige Individualität. Die ist die Summe aller Signaturen, die du in allen Leben bereits gelebt hast. Quer durch die Zeit. Auch zukünftige Leben sind in der Seelenebene mit eingeschlossen. Jetzt gerade hast du, hab ich, eine ganz eigene heilige Individualität. Und die kann zum Ausdruck gebracht werden. In dieser Individualität liegt beispielsweise unsere Bestimmung, den Weg, für den wir hier angetreten sind auf dieser Erde. Der liegt in dieser Individualität begründet. Auf der höheren Ebene ist diese Individualität aus einem bestimmten Erfahrungscocktail zusammengeworfen worden. Das heißt, die Seele hat geschaut, welche Erfahrung möchte sie hier auf dieser Erde machen und was braucht es für Eigenschaften, um diese Erfahrung machen zu können. Und aus diesen Zusammensetzungen, ich sehe das immer als Laboratorium mit ganz vielen Flüssigkeiten und die Seele kippt unterschiedliche Flüssigkeiten zu einer Essenz zusammen. Und diese Essenz ist dann die heilige Individualität für diese Verkörperung. Und diese haben wir quasi getrunken, um in die Inkarnation zu gehen, diese Essenz. Und darin liegt dann die Signatur für dieses Leben. Aus dieser Signatur, aus dieser heiligen Individualität hat sich ein Aspekt abgespalten, beziehungsweise ein Aspekt ist gefallen. Das ist der Aspekt, der sich nur über den eigenen Verstandesbereich erfährt. Das heißt, in dem Moment, wo wir mit uns verbunden sind, leben wir aus unserer heiligen Individualität. In dem Moment, wo wir über uns selbst nachdenken und uns im Denken von uns selbst trennen, trennen wir uns auch davon, von dieser heiligen Individualität und beginnen etwas Entfremdetes zu leben. Und da kommt das Ego mit ins Spiel.
Also auch diese, ja, du hattest ja mal auch ein Video über die Stimme im Kopf gemacht, also dass man quasi diese, ja, diesen Gedanken folgt und dadurch im Grunde nicht mit seiner heiligen Individualität verbunden ist wirklich, sondern in so eine Art, ja, Matrixbox kommt oder Triggerpunkte, Glaubensmustern, Identifikationen, die einem eher anerzogen wurden oder die man halt in einer bestimmten Situation nur erfahren hat, aber nicht unbedingt mit seinem wahren Selbst übereinstimmen. Wäre das so auch, also in der Form auch denkbar, was du jetzt gesagt hast, oder wie kann man das noch verständlicher machen, was das wirklich bedeutet für die Menschen?
In der Seelenebene ist die Möglichkeit des Falls mit inbegriffen. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir in dieser Verkörperung von uns selbst abweichen, ist im Potenzialfeld mit drin. Das ist kein Fehler, das ist nichts Falsches, das gehört zu einer ganz bestimmten Entwicklungsetappe des Bewusstseins. So würde ich das ausdrücken. Und in dieser Entwicklungsetappe machen wir Erfahrungen, von denen wir eigentlich sagen würden, als Seele, die könnten wir gar nicht machen. Im Grunde genommen, ursprünglich können wir nur der sein, der wir wirklich sind, als ewiges, geistig-göttliches Wesen. Hier auf dieser Erde erfahren wir etwas ganz anderes. Wir erfahren, wie es ist, so zu sein, wie wir eigentlich nicht sind. Und über diese Verneinung unserer selbst können wir uns anders erfahren, als so, wie wir uns immer schon erfahren haben? Können andere Facetten unserer selbst zum Ausdruck bringen und dadurch auch wieder tiefer letztlich zu uns selbst zurückkehren? Der verlorene Sohn, der nach einer langen Reise zum Vater wieder zurückkehrt, ist erfahrungsreicher, ist gereifter als der Sohn, der immer nur zu Hause geblieben ist. Und dieses Sinnbild steht für unsere gesamte Inkarnation.
Dann ist das, dadurch kann man dieses Seelenbewusstsein also erinnern, indem wir genau diese Erfahrung machen, wie du das jetzt ausgedrückt hast. Also, dass wir, ja, du sprichst ja auch davon, dass es so etwas wie einen Magnetismus im Kosmos gibt und dass alles irgendwo so auch eine Umkehrung ist. Das heißt, durch das Erleben dieser Umkehr können wir vielleicht dann multidimensional wahrnehmen, was es bedeutet, das als das All-Eins damit zu ergreifen und das in dieses, ja, in dieses verkörperte Getrenntsein dann auch mit reinzubringen. Kannst du da ein bisschen mehr Klarheit schaffen, was denn dieser Magnetismus im Kosmos ist, in Zusammenhang mit diesem Erleben von eben immer diesen Dualitäten?
Erst einmal können wir feststellen, dass Magnetismus immer zwei Pole besitzt, so wie er hier erscheint. Das heißt, der Dipol des Magnetismus legt im Grunde genommen unsere Dualität fest. Immer wenn wir in der Dualität, in der Zweipoligkeit uns bewegen, dann ist es eine zweifach in zwei Richtungen ausgedehnte magnetische Kraft. Allerdings hat diese magnetische Kraft auch die Fähigkeit, uns über die Dualität zu erheben, wenn wir uns mit den Ursprüngen dieser kosmisch-magnetischen Kraft verbinden. Es gibt ein den ganzen Kosmos flutendes magnetisches Hintergrundgewebe, eine magnetische Hintergrundstrahlung. Und diese Strahlung ist das, woraus alles entstanden ist letztlich. Und wenn wir uns mit dieser magnetischen Hintergrundstrahlung verbinden, dann können wir über den Bereich der, ich nenne es Verspiegelung, hinausschauen. Die Seele hat sich selbst zu spiegeln begonnen. Ich nenne die Matrix die Spiegelungssphäre. Das ist etwas, was nicht wirklich existiert. Dein Spiegelbild existiert nicht wirklich, aber es erscheint wirklich. Und so ist es auch mit dieser Realität. Wir schauen in eine verspiegelte Ebene hinein und durch diese Reflexion, dieser Spiegelung erscheint diese materielle Realität. Und wenn wir uns mit einer höheren kosmisch-magnetischen Kraft verbinden, dann können wir quasi hinter den Spiegel schauen und erkennen, woraus diese ganze Spiegelungsebene des materiellen Universums geboren wurde. Das sind gerade Zugänge, wo ich viel zu forsche, wo ich auch mehr und mehr zu in die Welt gebe, die eher den Verstandesbereich bedienen. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass wenn wir eine emotionale Öffnung vollziehen und der Verstand auf der Strecke bleibt, dann fallen wir mit der emotionalen Öffnung wieder zurück. Das heißt, diese Öffnung kann nicht bestehen bleiben. Sie ist nicht beständig in der Zeit. Wir fallen wieder in alte Muster zurück, wenn wir nicht lernen, bis zu einem gewissen Grad den Verstand mit hineinzunehmen, weil er die Integrationsarbeit leistet. Er leistet die Integrationsarbeit für emotionale Prozesse. Und wenn wir den komplett wegschneiden, so meine Erfahrung jetzt, dann ist es so, dass wir emotionale Prozesse durchlaufen, uns von irgendwas befreien und 2 Tage später haben wir wieder das gleiche Muster. In dem Moment, wo wir auch den Verstand bis zu einem gewissen Grad mitnehmen, kann dieser emotionale Prozesse viel besser einordnen und dadurch eine gewisse Stabilität in der Öffnung des Bewusstseins verursachen.
Ja, das macht Sinn. Also da hast du jetzt auch gerade genau das reingebracht. Also ich habe es ja gerade auch schon genannt, diese Multidimensionalität. Was bedeutet es denn, die Multidimensionalität wirklich zu leben? Also wie kann man dieses Wort auch besser greifen? Also du hast ja gerade schon gesagt, eben den Verstand mit reinnehmen. Und dann nicht diesen emotionalen Prozessen auch ausgeliefert zu sein, aber das Leben ja dann auch überdual wahrzunehmen. Ist das damit auch gemeint oder wie würdest du es ausdrücken? Ich, ja, durch diese Öffnung meines Bewusstseins lebe ich multidimensional, nehme ich multidimensional wahr. Und wie sieht das konkret aus? Also was genau ist dieses multidimensionale Wahrnehmen und dieses Leben in einem multidimensionalen Seinszustand?
Im Grunde genommen ist es ganz einfach, wenn du dich gleichzeitig auf jeder Chakra-Ebene erfährst und jeder Energiewirbel in jedem Chakra aktiv ist, dann erfährst du dich multidimensional auf jeder Energieebene deiner selbst. Die Multidimensionalität ist im energetischen Blueprint in dem System angelegt, als Chakrensystem. Es gibt das erste Chakra, was mit einer bestimmten Dimension im Kosmos verbunden ist. Das dritte Chakra ist mit der dritten Dimension verbunden, der dritten Dichte der Materie, in der wir uns bewegen. Und so ist jeder Energieknotenpunkt mit einer Ebene im Kosmos verbunden. Es gibt 6 Chakren innerhalb des Körpers, 6 Chakren oberhalb des physischen Körpers und diese 12 Chakren bilden die 12 Dimensionen des gesamten Kosmos. Wenn wir unsere materielle Erfahrung begreifen wollen, dann dürfen wir zumindest einmal mit den 6 Chakren innerhalb unseres physischen Körpers arbeiten. Das klärt den ganzen universellen Raum, den wir kennen, die ganze Raumzeit auf. Wenn wir uns selbst erfahren in jedem energetischen Knotenpunkt dieser sechs Chakren. Eindimensional zu sein heißt, das ganze Leben immer nur aus dem zweiten Chakra zu führen oder aus dem dritten Chakra zu führen. Das heißt, eindimensional zu leben. Da erfahre ich mein gesamtes Sein immer nur in einer Frequenz, könnte man sagen. Da geht es dann immer nur um Ausdehnung von Macht oder um solche Themen, wie sie halt in dem Chakra angelegt sind. In dem Moment, wo wir aber gleichzeitig erfahren können, in anderen Ebenen bin ich gleichermaßen präsent und ich kann das Gefühl meiner selbst über einen anderen energetischen Knotenpunkt beziehen. Stell dir das so vor, dass das eine göttliche Licht in die sechs beziehungsweise sieben Chakren des physischen Körpers einströmt und dadurch bricht sich dieses Licht und gewinnt eine Farbe. Jetzt können wir uns auf den verschiedenen Ebenen des Regenbogens in den verschiedenen Farben erfahren. Und jede Farbe hat eine andere Gefühlsqualität, eine andere Erfahrungsqualität, die damit einhergeht. Und es geht nicht darum, blau zu leben oder grün zu leben, grün im Herzen, nicht mal darum, sondern es geht darum, den Regenbogen zu leben. Das heißt, sich selbst in jeder möglichen Schwingungsebene, auf jeder Chakra-Ebene zugleich zu erfahren. Das Leben geht darum, dass wir das Spektrum erweitern, indem wir uns erfahren können. Es geht nicht mal so sehr darum, die höheren Frequenzen, den Ultraviolettbereich zu erleben, ne, ins Lila oder Violett gehen, das sind die höchsten Farben, oder dann ins Weiß, sondern es geht darum, dass wir alle Farben zugleich in unserem Bewusstsein präsent haben und dann bewusst wählen können. Diese Situation möchte ich aus dieser Energieebene heraus betrachten. Und dann kommt die nächste Situation und ich wähle wieder quasi das Chakra, durch welches ich diese Situation erleben und verarbeiten möchte. Und in diesem freien Spielraum werden wir zu schöpferischen Wesen.
Ja, das ist sehr schön erklärt, den Begriff Multidimensionalität. Und ja, das resoniert auch sehr. Also, dass man wie ein Regenbogen dann auch wirkt und lebt oder dass das Leben halt so ein ganzes Orchester ist und das Musikstück nicht nur aus einem Ton besteht. Das, ja, das macht durchaus Sinn. Und das ist sicherlich auch die Herausforderung für das Kollektivbewusstsein, da dieses Spektrum des Erlebens zu erweitern, um auch wirklich ja, dass die Welt bunter wird und dass diese Getrenntheit gerade im Kollektivbewusstsein bewusster wird, also dass es diese eben nicht gibt, dass diese halt illusorisch ist, sondern wir wirklich, also alles mit allem verbunden ist. Und ja, das wird sicherlich nicht so sein in einer bestimmten Version der Erde, dass das wirklich von dem Großteil gelebt wird. Aber es ist ja auch so, dass wir selber, also diese Ich-Essenz, diese heilige Individualität, von der du gesprochen hast, immer selber dann auch wählen, je nachdem, welche Chakrenwirbel wir aktiviert haben und wie viel Multidimensionalität wir gerade leben können, was wir dann gespiegelt bekommen und ja, wie die Erde, die wir dann erschaffen, dann aussieht. Weil man kann sich ja dann auch vorstellen, dass es gar nicht so ist, dass wir alle dasselbe erleben, sondern dass wir im Grunde alle unsere eigenen Universen haben und uns ja dann immer wieder in verschiedenen Versionen unserer selbst begegnen. Oder wie würdest du das sagen?
In den unteren Ebenen haben wir eine Shared Reality, eine geteilte Realität. Da sind Wahrnehmungen aufeinander angepasst. Wenn wir uns in ähnlichen Energieebenen bewegen, haben wir ähnliche Wahrnehmungen von dem, wer wir sind, von dem, wie die Welt aussieht. Je multidimensionaler es wird, je größer der Spielraum der Frequenzen wird, desto eigener werden die Welten, die daraus entstehen. Und das ist das Besondere in dieser Zeit, dass alte Energiemuster aufgebrochen werden und mit diesem Aufbruch das Möglichkeitsspektrum, wie wir die Welt betrachten können, wer wir sein können, so wandeln, dass es überhaupt nichts mehr mit der sogenannten Shared Reality zu tun haben wird. Das heißt, wir auf einer gewissen Ebene individualisieren wir uns weiterhin in die eigene heilige Individualität hinein. Wir werden mehr wir selbst. Und das Besondere ist bei dieser Selbstwerdung, dass wir dadurch auf einer höheren Ebene immer ähnlicher werden, weil wir die gleichen Grundannahmen über den Kosmos dadurch zum Beispiel vertreten. Das heißt, jetzt gerade ist es so, dass wir wie in einer Herdenmentalität leben. Es ist eine blinde Masse, die sich einfach so durch ihr Leben bewegt. Aus dieser blinden Masse heraus beginnt die heilige Individualisierung, dass ich erkenne, wer ich eigentlich in meiner Signatur bin. Wenn ich das mehr und mehr lebe, dann entwickle ich mich in einen Bereich hinein, wo ich wieder allen Wesen ähnlich werde, die diesen Weg auch gegangen sind. Das heißt, da führen die Wege wieder zusammen, weil letztlich das, was unterscheidet, ist ja, Teil einer Persönlichkeit, möchte ich sagen. Je mehr wir die Persönlichkeit ablegen und transzendieren, desto ähnlicher werden wir uns auf bestimmten Grundsätzen. Aber diese Ähnlichkeit geht ebenfalls mit einer erhöhten Individualität zusammen, geht einher damit. Das heißt, es ist beides, was sich dadurch verstärkt. Und das Besondere ist, dass wir dann wirklich zu dem werden, der wir sein wollten, seelisch, inkarnatorisch und viel besser uns selbst auch zum Ausdruck bringen können auf dieser Ebene. Die meisten von uns schwimmen ja immer noch in dem, wer sie eigentlich sein wollen, was sie zum Ausdruck bringen wollen, wofür sie eigentlich hergekommen sind, etc. Das liegt an fehlender Selbstwahrnehmung. In dem Moment, wo wir uns in der Tiefe selbst wahrnehmen, wissen wir, wofür wir hier sind. Wir kennen unseren Auftrag, wir kennen unsere Bestimmung. Und ich kann es einfach jedem Menschen nur so sehr wünschen, dass er diese Ebene in sich findet, wo diese Geistesklarheit da ist, wo die Zweifel weg sind, wo es deutlich ist, ja, ich bin hier auf meinem Weg und ich bin richtig auf meinem Weg. Und das ist etwas, wenn wir da den Erfahrungsgeschmack gekostet haben, dann wollen wir nicht wieder zurück.
Ja, das fühlt sich so an, als ob diese Erkenntnis ja nur aus dem Herzbewusstsein heraus erlebt werden kann.
Ja,
Ja.
definitiv.
Ja, wenn du jetzt sagst, es sind eigentlich nur die ersten drei Chakren, die so an diesen kollektiven Schmerzkörper angebunden sind, sind da, also befinden sich dann genau dort auch nur die Triggerpunkte, also die, dass Ängste ausgelöst werden, Traumata oder dass Menschen so emotional reagieren. Befindet sich das alles nur in diesen ersten drei Chakren oder kann man das so gar nicht sehen auf die Chakren? Hat das gerade auch diesen Weltenschmerz zu erfahren, wenn diese Triggerpunkte an diesen kollektiven Schmerzkörper anschließen, ist das dann so, dass man, um sich von diesen Triggern wieder abzulösen, eigentlich nur in das vierte Chakra, also in das Herzchakra dann wieder gehen muss, um diese Rückverbindung zu seinem wahren Selbst dann wieder zu erleben.
Das ist eine sehr wesentliche Frage. Danke dafür. Der Weltenschmerz, Tendenziell würde man sagen, dass der Weltenschmerz etwas ist aus den höheren Chakren. Also diese existenzielle Verunsicherung, wie man sie nennen könnte, oder der existenzielle Weltenschmerz. Aber dieser Schmerz wird gefiltert durch die unteren Chakren. Das heißt, wir erleben eine Öffnung eines höheren Zustandes, aber wir erleben sie nicht auf den höheren Ebene, sondern wir filtern sie nach wie vor durch die Themen der ersten drei Chakren. Das heißt, der eine Mensch erlebt eine Bewusstseinsöffnung und kann diese Bewusstseinsöffnung auf den höheren Ebenen prozessieren und nachvollziehen. Der wird kein Problem mit seiner Bewusstseinsöffnung haben. Der wird diese Erfahrung lieben. Der andere, der zweite Mensch, hat genau die gleiche Bewusstseinsöffnung, aber hier prozessiert er diese Bewusstseinsöffnung über die Themen seiner ersten Chakren, die noch nicht gelöst sind. Das heißt, da kommen die Filter aus den ersten drei Chakren mit rein und durch diese Filter fällt er in eine Verlorenheit, in eine Verunsicherung, in eine existenzielle Angst, weil ihm diese Öffnung im Bewusstsein einfach ganz viel scheinbar entzogen hat. Beide Menschen haben die gleiche Erfahrung, nur bei dem einen erlebt er diese Erfahrung durch die Filter der unteren Chakren. Und deshalb auf deine Frage hin, ich würde es durchaus so sehen, dass alle Themen, die uns binden an das kollektive Feld, an den kollektiven Schmerzkörper in den unteren drei Chakren gelagert sind. Allerdings können manche Themen in den höheren Ebenen auftauchen, aber dann werden sie wieder quasi gefiltert und verzerrt.
Okay. Ja, da kommt bei mir jetzt auch noch die Frage, also unser Seelenstrom, mit dem wir verbunden sind, mit dem Kosmos auch, der ist ja chakrenunabhängig. Also das ist ja wieder so, also ja, du sagtest ja auch mal, oder ich empfinde es auch so, dass wir ja nur mit einem winzigen Teil unserer Seele überhaupt inkarniert sind. So gesehen leben wir ja auch nur einen bestimmten, ja, Bereich unserer ganzen Seelenvielfalt, die im Kosmos vorhanden ist. Und ich sehe das so, dass dieser Seelenstrom eben mit unserer vollständigen Seele verbunden ist und wir dadurch ja dann auch, wenn wir uns dessen bewusst werden, Informationen auch channeln sozusagen über unseren Seelenstrom. Ja, einmal, das ist der erste Teil der Frage. Siehst du das genauso? Und der zweite Teil der Frage ist aber, wenn wir eben verbunden sind mit den ersten drei Chakren, mit dem kollektiven Schmerzkörper und dieser Seelenstrom wirkt ja durch alles, wie wir hier verkörpert sind, tun dann solche parasitären Wesen, die selber keine Schöpferkraft haben, genau über diese ersten drei Chakren an diesen Seelenstrom sich versuchen anzubinden.
Okay, ich versuche erstmal auf die erste Frage einzugehen, um so ein bisschen ein Modell zu bringen, auf das wir uns beziehen können, wie die Chakren sich aufbauen, die höheren. Also das Kronenchakra als das siebte Chakra ist jedem noch bekannt. Danach kommt der Seelenstern. Das ist ein Energieknotenpunkt, der etwa, ja, manche sagen 30 bis 60 Zentimeter oberhalb des Kopfes liegt. Dieser Seelenstern ist mit dem Seelenstrom verbunden. Von dort aus fließt seelische Energie in den nicht physischen Teil unseres Organismus, in den Energiekörper hinein. Das ist der Seelenstern. Es gibt auch bestimmte Meditationstechniken, wie man sich in den Seelenstern versetzen kann. Es ist das achte Chakra. Über dem Seelenstern gibt es das Sternentor. Das Sternentor ist das kosmische Bewusstsein. Das Sternentor ist das eigentliche Portal, um komplett rauszukommen. Die Seele ist Teil, ich möchte sagen, einer bestimmten Erfahrungssequenz in Raum und Zeit. Auch diese, auch wenn sie Raumzeit unabhängig ist, hat eine gewisse Verortung im Kosmos. Das kosmische Tor wirklich für das höhere Bewusstsein liegt dann nicht in der Acht, sondern in der Neun, im neunten Chakra. Aber für uns wichtig ist, wenn wir uns mit der Seele verbinden wollen, das Achte, der Seelenstern und dann einfach von dort die Energie reinfließen zu lassen. Es gibt ein Bewusstsein jenseits des Seelenbewusstseins, was ich das kosmische Bewusstsein nenne. Das ist letztlich das göttliche Bewusstsein oder das vollständige Bewusstsein, wo eine Seele komplett befreit ist. Das heißt, eine Seele hat sich in verschiedene Schwingungsschichten gehüllt, könnte man sagen, um eine physische Verdichtung hervorbringen zu können. Die äußerste Hülle, der physische Körper, Emotionalkörper, geistiger Körper, Energiekörper, spiritueller Körper. Das sind die fünf Körper, in die sich die Seele gekleidet hat, der Seelenfunke. Und wenn wir den Seelenfunken wieder reaktivieren wollen, dann dürfen wir aus dem Seelenstern heraus die Energie in den Körper reinleiten und letztlich die ganzen physischen Hüllen durch diese seelische Energie fluten, transformieren, auflösen.
Ah,
Ja.
das ist ein schönes Bild, ja, mit den Fluten, ja.
Ja.
Okay. Also das achte Chakra ist da der Zugang dann zu den Seelenbotschaften,
Genau,
zu den
das ist
Seelen, ja.
genau.
Und das neunte wäre dann schon über diesen magnetischen Gürtel hinaus in den Kosmos, also weil es gibt ja so ein magnetisches Netz, was nicht dann auch, wo man ja auch durch muss, wenn man sich jetzt wirklich entkörpert. Also ist es dann schon außerhalb dessen?
Auch die Seele ist außerhalb des
Ah ja.
Erdmagnetfeldes. Ja. Das Erdmagnetfeld ist wirklich nur für das Persönlichkeitsbewusstsein, in dem wir hier drin stecken. Sobald wir in einem überpersönlichen Bewusstsein sind, zum Beispiel in der heiligen Individualität, haben wir schon ganz wenige Andockpunkte zu dem kollektiven Erdmagnetfeld und dem kollektiven Schmerzkörper, der sich darin bewegt. Ja. Und das kosmische Bewusstsein, das höchste göttliche Bewusstsein in der Neun, ist im Grunde genommen die vollständige Auflösung. Die Neun ist, könnte man als The Void. Da ist es dann nicht mehr etwas, was existiert, sondern es ist einfach die vollständige Auflösung von Existenz und Nicht-Existenz. Ab der Neun beginnt unsere Schöpfung, die sich aufbaut über diese drei Zahlen 9, 6 und 3 und die Kombination dazwischen. Und die drei wichtigsten Chakren für das höhere Bewusstsein der heiligen Individualität ist die Verbindung des dritten Chakras mit dem sechsten Chakra und dem neunten Chakra.
Das habe ich mir gedacht.
Ja.
Ja, okay.
Genau, aber da müssen wirklich alle Dualitätsthemen gereinigt werden und die Dualitätsthemen öffnen und transformieren sich in der Konzentration auf das zweite, das vierte und das sechste Chakra. Diese Trigonometrie zwischen 2, 4 und 6 ist die Dualität, da liegen alle Themen der Dualität drin. Das heißt, die 4 bringt uns aus der Dualität raus, das Herzchakra. Und von dort aus können wir uns einklinken in den größeren Schöpfungszusammenhang von 9, 6 und 3.
Also, um auch so was wie eine Seelenmission zu erfahren, das funktioniert dann auch nur, wenn man da wirklich in Verbindung ist, gerade mit der 3, 6 und 9.
Ja, das ist schon eine sehr hohe Ebene. Das ist wirklich eine sehr hohe Ebene. Die Seelenmission oder die Seele ist auch schon im Kronenchakra im Grunde genommen aktiv. Wenn die Krone offen ist, dann fließt auch schon aus dem Seelenstern Energie und Informationen zu uns ein. Also das ist die 9 ist überseelisch, könnte man sagen.
Ah ja,
Ja.
okay. Also das ist dann wirklich schon das die Öffnung in das Kosmische, in das, ja.
Ja, da bleibt nichts mehr übrig. Aber für uns ist es erst einmal wichtig, sich zu orientieren mit den höheren Feldebenen unserer Selbst, wo die Seele liegt, die vorbereitet hat diese Inkarnation, die ein Blueprint erstellt hat, damit wir uns hier durch diese Realität bewegen können. Die ist wichtigster Mittler und Ausgangspunkt für unsere Inkarnation. Sie ist die Brücke, zu der wir dann auch in die höheren Ebenen kommen, jenseits dessen. Aber erst einmal die Seelenebene selber, das ist auch das, was man vielleicht als den Heiligen Geist bezeichnen könnte. Diese vermittelnde Instanz, die wird durch den Seelenstrom gelegt. Und da wieder reinzufühlen, sich zu öffnen, die Sensitivität zu erhöhen, dass wir mit unserer Energie aus der Krone austreten können, in die Krone wieder eintreten können, dass wir uns über unseren physischen Körper hinaus nach oben ausdehnen können und unser Bewusstsein verankern können in den Seelenstern. Das ist eine ganz wichtige Übung, die wir meditativ praktizieren können. Da gibt es Techniken, Meditationstechniken, die ich auch in den Seminaren weitergebe. Das ist nichts, was ich so erteile, weil es da wirklich eine sehr fundierte Begleitung dazu auch braucht, weil so eine Öffnung nicht so ohne weiteres ist. Die kann sehr viel aufreißen, wo es auch eine gewisse Vorbereitung und Stabilität braucht. Aber solche transzendentalen Techniken werden in meditativen Kontexten, in Seminaren auch weitergegeben.
Ja, da würde ich gerade noch mal an den zweiten Teil der Frage anschließen, weil das hat sich jetzt durch die Antworten, die du gerade gegeben hast, gerade noch mal für mich auch erweitert, weil ich hatte da noch gefragt, ob die parasitären Wesen, die auch von dem Seelenstrom teils versuchen zu profitieren bei dem ein oder anderen Lichtwesen, ob die eben hauptsächlich in der Verkörperung in den ersten drei Chakren an diesen ja, Triggerpunkten dann ansetzen. Oder ist es auch so, dass es gar nicht nur in der Verkörperung stattfindet, sondern wenn du jetzt davon sprichst, wir sind ja mit dem 9. Chakra schon weit ja, überirdisch hinaus, also in der astralen Ebene, dass es da sowieso nochmal ja, ganz andere Angriffe wohl auch gibt, so dass wir unserem gesamtes Sein ja dann auch nur oder unseren Seelenstrom nur immer wieder ausrichten können oder wahrnehmen können, wenn wir in diese wirklich multidimensionale Wahrnehmung gehen, also dass wir uns gar nicht nur auf diese verkörperten Chakren oder das verkörperte Sein unserer Seele konzentrieren, sondern da angeschlossen leben, also in so einem multidimensionalen Bewusstseinszustand. Aber ich will es jetzt nicht zu weit öffnen, sondern lass uns bitte da nochmal drauf eingehen, auf ja, parasitäre Wesen, was für viele Menschen auch einfach ein Thema ist, die sich dann erschöpft fühlen, und die irgendwie von der Lebensenergie mitzehren.
Unser physischer Körper ist wie ein Empfänger, wie eine Empfangsstation. Und den einzigen Job, den wir hier in der Verkörperung haben, ist die Empfangsstation in Tune zu halten. Das heißt, diese Empfangsstation so aufzubereiten, dass die richtigen Frequenzen zu uns kommen. Wenn die Empfangsstation richtig eingestellt ist, dann kann keine Energie und kein Wesen zwischen einem höheren Seelenstrom oder einer höheren Energie und unserer Empfangsstation sich mit einklinken. Das geht nicht. Das Einklinken oder Interferieren von anderen Wesen, die Energie anzapfen, hat damit zu tun, dass unsere Empfangsstation nicht richtig eingestellt ist. Und immer, wenn sie nicht richtig eingestellt ist, kann sich was in die Leitung einklinken, könnte man sagen. Es liegt aber daran, dass wir die Leitung nicht klar und sauber ausgerichtet haben. Das heißt, es liegt nur an unserer Fähigkeit, wirklich gut empfangen zu können. Natürlich gibt es da verschiedene Ebenen, wo sie versuchen anzudocken, aber im Grunde genommen sind das immer die Themen der ersten drei Chakren. Darüber wird die Qualität unseres Empfangens verzerrt. Aber es ist ganz wichtig, sobald ich richtig eingestellt bin, das heißt auf die höheren Frequenzen, gut in meiner Empfangsstation, kann sich nichts anderes mit einklinken. Das ist dann so, die Sendung funktioniert dann so, das Empfangen funktioniert so präzise, dass da gar keine anderen Energien reinfunken können oder interferieren können. Das hat immer etwas damit zu tun, dass unsere Kanäle, unsere Wahrnehmungskanäle auch nicht geklärt sind. Also das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt, um die Empfangsstation des physischen Körpers gereinigt zu halten, ist die Klärung unserer Sinneskanäle. Dass wir nur noch das wahrnehmen, was wirklich da ist, nicht mehr das, was wir glauben, was da ist. Projizieren wir unsere Realität und glauben, dass da draußen das existiert, was ich denke, oder sind unsere Wahrnehmungskanäle so gereinigt, dass wir in allem das Göttliche wiedersehen? Das ist der große Unterschied. Und diese Klärung in den Sinneskanälen, in den Wahrnehmungskanälen, bereitet unsere Empfangsstation so auf, dass wir wirklich überall die Essenz, das Wahrhaftige drin erkennen können.
Ja, genau. Also die Themen der ersten drei Chakren sind ja auch sehr weltliche Themen mit Überleben, Schuld, Scham, Machtverhältnisse, Unterdrückung und diese ganzen weltlichen Themen. Und das funktioniert ja dann auch nur sehr gut, wenn sich die verkörperte Seele mit den einzelnen Themen identifiziert oder mit den Erlebnissen oder Emotionen, die diese Themen dann im Menschen dann triggern oder auslösen. Und ja, wenn man da von weggeht, also wie jetzt in das neunte Chakra, da hört die Identifikation ja auf, die gibt es ja da nicht mehr. Das ist ja dann die Öffnung des wirklichen Bewusstseins, diese Hingabe an das Leben. Und dadurch, ja, flutet ja dieser Seelenstrom dann und reinigt ja, wie du jetzt ja auch gesagt hast, wenn das geflutet wird mit der Essenz, die dann kommt, die das rausspült, dann wird es ja sozusagen bewusst, dass es nicht so ist, dass diese Identifizierung wirklich greift oder diese Trigger dann die verkörperte Seele dann irgendwo gefangen nehmen, würde ich so mal ausdrücken.
Um nochmal auf dieses Modell zurückzukommen. Der überpersönliche Bereich beginnt schon ab der 4, beginnt ab dem Herzchakra. Das Persönlichkeitsbewusstsein ist hauptsächlich in der 3 verortet, das Ich-Bewusstsein. Ich bin etwas Eigenes, Konkretes und kann mich gegen den Rest der Welt abgrenzen. Aus diesem Ich bin wird Wille und die Idee von eigener Macht geboren. Das sind die Themen aus dem dritten Chakra, Macht, Ohnmacht. Ab dem Herzchakra beginnt der überpersönliche Bereich. Das Herzchakra ist dort, wo wir die heilige Individualität erwecken können. Das geht über das Herzfeld. Die sechste Ebene hängt sehr stark mit unserem Seelenbewusstsein zusammen. Da sind wir auch aus weltlich-irdisch-emotionalen Verstrickungen raus. Das Herzfeld kann unter Umständen bestimmte Verzerrungen ausbilden, wenn es ein falsch verstandenes Mitgefühl bzw. ein Mitleid hat. Das ist in der Sechs im Seelenbewusstsein schon nicht mehr drin. Das heißt, die heilige Individualität kann zum Teil sehr mitleiden mit dem Leid auf dieser Welt. Das ist der Schattenaspekt aus dem Herzfeld. Aus dem Seelenbewusstsein, spätestens ab der Sechs, ist eine solche Neutralität da. Eine liebevolle, mitfühlende Neutralität, dass wir auf das Leid in dieser Welt vollkommen anders schauen, aus seelischer Perspektive und so jedem Menschen sein Schicksal zugestehen können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Diese beiden Ebenen wollen miteinander in Verbindung gebracht werden. Und im Grunde genommen, die drei wichtigsten Chakren, an die es zu arbeiten gilt, hier in dieser Verkörperung, um überhaupt in die höheren Ebenen zu kommen, ist das sechste, das vierte und das zweite, diese drei. Die Themen aus dem zweiten erheben in den Herzbereich und dann das Herzfeld verbinden mit der seelischen Weisheit.
Okay, das würde also jemanden aus solchen Reaktionsmustern dann noch rausholen. Also das ist diese Verbindung dann von 2, 4 und 6, dieses Einssein mit dem wahren Ich, dass man eben nicht mehr einfach nur reagiert, also diese Triggerpunkte bedient, sondern ja, sich dahin entwickelt, vollständiger zu sein. Also gar nicht mehr dann angreifbar ist oder beziehungsweise es kann sich vielleicht das ein oder andere noch andocken, sei es ein parasitäres Wesen, ein Trauma oder irgendein emotionales Muster. Aber durch diese Verbundenheit wird das sehr schnell erkannt und kann dadurch dann auch selber entschieden werden, sich darauf nicht mehr zu reagieren oder das abzulösen? Oder wie kann jetzt der verkörperte Mensch konkret mit so was umgehen, mit so einer Herausforderung? Weil das ist ja das, was so tagtäglich die Menschen im Grunde belastet.
Ja, immer wenn so etwas auf der Bildschirmoberfläche erscheint, ist es eine Rückerinnerung, dass da etwas aus der Ordnung gekippt ist. Es ist ein Aufmerksam machen, hier stimmt etwas nicht, hier möchte hingeschaut werden. Ein Schmerz ist deshalb ein Schmerz, weil er versucht, das Bewusstsein in einen Bereich hineinzulenken, wo etwas fehlt, wo eine bestimmte Energie, eine Einsicht fehlt, wo ein Verständnis fehlt, wo irgendetwas aus der Ordnung gefallen ist. Und schenken wir dem, was schmerzt, unsere vollständige Aufmerksamkeit, dann ergänzen wir das Fehlende und der Schmerz lässt nach. Versuchen wir, einen emotionalen Schmerz oder einen Schmerz auf anderen Ebenen zu ignorieren, dann fördern wir dadurch nur mehr von dem, was da eigentlich fehlt. Das heißt, die Funktion des Schmerzes wird dann nicht erfüllt. Die aufmerksamkeitsbindende und ziehende Funktion. Der Schmerz möchte uns helfen, dass wir vollständig werden, dass wir wachsen und aufmerksam werden auf einen Aspekt, den wir bisher noch nicht berücksichtigt haben in unserem Leben. Alles, was wir erfahren, ist für uns. Jeder Schmerz ist für uns da, damit wir den Weg in die Vervollkommnung gehen können. Und das ganz konsequent wirklich umzusetzen, in jedem Moment, wo es zwickt und zwackt im Leben, ist einfach die Schule, durch die wir hier gehen dürfen.
Ja, und wahrscheinlich ist auch genau das die Rückerinnerung an das Seelenbewusstsein, also in dem ja die Seele ja nichts Böses für uns will und uns auch immer nur so viel zumutet, wie wir auch ertragen oder bearbeiten oder uns weiterentwickeln oder auch heilen können. Und wenn wir dann ja, dadurch hingewiesen werden, wie du gerade sagtest, um also erkennen, da ist etwas aus der Ordnung gefallen, dann kommt dieses Erkennen ja auch nur dadurch, dass wir uns ja über das Herz, würde ich sagen, mit unserem Seelenbewusstsein verbinden und das nur in dieser Form ja dann wieder in die Ordnung bringen können.
Magst du deine Aussage noch einmal in eine Frage umformulieren? Das fällt mir dann etwas leichter, darauf einzugehen.
Ja, ist das so, dass wir über das Herz uns mit unserem Seelenbewusstsein verbinden können und dadurch eben das, was aus der Ordnung gefallen ist, wieder in die Ordnung bringen können, weil die Seele nämlich genau möchte, dass wir halt heilen, also nicht nur über die schönen Erfahrungen, freudvollen Erfahrungen, sondern der Seele ist es ja eigentlich vollkommen egal, wie wir heilen, ob das jetzt schmerzhaft ist oder schön, freudvoll, sondern sie möchte nur, dass wir uns erfahren und entwickeln. Also ist es so, dass wir uns über das Herzchakra mit unserem Seelenbewusstsein verbinden können und dadurch uns wieder in die Ordnung bringen können.
Ja, das Seelentor steht natürlich ganz zentral für diese Rückerinnerung und Vertiefung unseres Bewusstseins. Das ist eines der Hauptzugänge, wenn nicht der größte und wichtigste Zugang oder das wichtigste Tor, welches wir überhaupt haben, um uns wahrhaftig zu erfahren, um uns mit uns und unserer Seelenebene verbunden zu erfahren. Es kann manchmal sein, dass wenn du dich sehr tief mit der sechsten Ebene verbunden fühlst, dass auch das, wenn noch Themen in den unteren Chakren aktiv ist, kippt in eine gewisse Richtung, auch ein Schatten ausbilden kann. Alle Energieknotenpunkte, sowohl nach unten als auch nach oben, haben tendenziell, wenn sie nicht ausbalanciert sind, einen Schatten. Das Herz hat, sage ich mal so, den geringsten Schatten, weil es der Mittelpunkt unseres Energiesystems darstellt. Das ist die sogenannte goldene Mitte. Und wenn wir den mittleren Weg gehen wollen, den Weg der Ausgewogenheit und auch den direkten Weg in unsere Selbstverwirklichung, dann ist das die goldene Mitte des Herzens, die wir mehr und mehr einfach fokussieren dürfen. Das ist der zentrale Punkt, von dem aus sich unser gesamter Energietorus, in dem wir leben, aufbaut.
Ja, sehr schön. Also da haben wir jetzt einen wirklich großen multidimensionalen Raum eröffnet und da die ganzen Verbindungen gezogen. Und ich denke, für viele war das sehr, sehr viel gewesen, aber es hat die ein oder anderen Antworten auf jeden Fall geliefert. Und jeder kann ja da mal so reinspüren, wo ist bei mir etwas nicht in Ordnung vielleicht und wie komme ich über das Herzen in Verbindung mit meinem Seelenbewusstsein und somit in die Rückerinnerung meines wahren Selbstes. Möchtest du da abschließend noch mal etwas in deinen Worten reingeben, was jetzt wichtig ist für die Menschen, die die uns jetzt gelauscht haben und für die genau diese Themen jetzt dran sind, das Seelenbewusstsein wieder zu erinnern und auch dieses multidimensionale Erleben zu begreifen und für sich einordnen zu können.
Ja, ich mag das Gewahrsein dafür vertiefen, dass nichts Wirkliches verloren gehen kann in dem Spiel dieser Welt hier. Wir können nicht wirklich, wirklich vergessen. Es gibt immer einen Teil in uns, der erinnert. Egal wie tief wir schlafen, egal wie tief wir glauben, gefallen zu sein, egal wie sehr wir das Gefühl haben, uns selbst verloren zu haben, ein Teil in uns ist immer in Erinnerung. Und es gilt einfach nur, sich wieder rückzubesinnen auf diesen Teil, der bereits weiß, der quasi die Quelle nie verlassen hat, der nie in Trennung gefallen ist. Es gibt immer einen Teil in uns. Und aus diesem Teil heraus sich mehr und mehr wahrnehmen zu lernen, die Gewissheit für diesen Teil zu sensitivieren und mitzubekommen, alles andere ist nur ein Trick of the mind, ein Trick des Verstandes, der sich selbst spiegelt und sich eine verzerrte Realität vormacht. Und dann ganz konsequent zu sagen, ich steige aus der Spiegelungsebene, aus den Verzerrungen des Verstandes aus und ich mag mich ausschließlich von heute an aus dem Aspekt heraus erfahren, der nicht vergessen hat.
Wunderschön, ja. Vielen Dank, Robin, dass du immer so aus dem Herzen und aus der Seele sprichst. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und dein Wirken in dieser Welt.
Gerne, gerne, danke dir.
Tschüss.